ABS Magazin, nicht zu bremsen.
ABS Magazin.
Straßenszene, Autolärm.
Entschuldigen Sie bitte.
Jo, was gibt's? Was kann ich für Sie tun?
Kennen Sie sich hier aus? Ich habe mich total verlaufen.
Ja, mal schauen. Wo müssen Sie denn hin?
Wie komme ich denn bitte zum Sozialismus?
Ach, zum Sozialismus. Ah, das ist einfach.
Super.
Gehen Sie gerade hier einmal weiter geradeaus an der großen Kreuzung vorne, dann nach links und dann die dritte Straße rechts. Da ist hinten so ein Park und dann sind Sie schon fast da.
Das ist ja wirklich einfach. Cool. Mann, Sie sind echt toll. Ich laufe jetzt schon mindestens 200 Jahre hier herum. Danke.
Boah, kein Problem. Ach so, und viele Grüße auch an den Sozialismus. Passen Sie auf, weil auf dem Weg sind ziemlich viele Souvenirhändler. Die wollen so kleine Lenin-Statuen verkaufen.
Na, da machen Sie sich mal keine Sorgen. Bis dann.
Jo, ciao. Ja, herzlich willkommen. Wir sind heute wieder beim ABS-Magazin Arbeit, Bildung, Soziales. Wir haben den 23.12. und heute geht's um das Thema, wo geht's bitte zum Sozialismus? Wir sind zwei Menschen.
Emanuel, das bin ich.
Und Alex, das bin ich. Ja, wir haben so ein kleines Programm. Wir haben gedacht, wir werden mal vielleicht verschiedene Themen rund um das Thema Sozialismus so anschneiden. Was haben wir denn eigentlich für Vorstellungen von Revolution, von Veränderung, von Transformation, von der Welt, in der wir gerade leben? Und würden darauf am Anfang kurz eingehen und uns dann auch ein bisschen abgrenzen vielleicht von bestimmten Sachen, die es schon gab in der Geschichte, von der Vorstellung von der Diktatur des Proletariats, was vielleicht für uns nicht die Form ist, mit der man Veränderungen erreichen kann. Und dann ein bisschen weitergehen, ein bisschen über Geld reden, was ist das Problem am Geld, wie kann man es vielleicht abschaffen, warum ist es notwendig, es abzuschaffen. Und dann auch nochmal den größeren Sprung zu wagen, wie kann Umwälzung, wie kann Veränderung als Prozess denn eigentlich aussehen, um dann schließlich nochmal zu einigen praktischen Beispielen zu kommen, unter dem Stichwort solidarische Ökonomie, Kommunen, Mietshäuser-Syndikat, was gibt es da für verschiedene Beispiele? Und dann auch nochmal theoretischer gefasst, was gibt es für Ansätze, die diese Veränderung thematisieren, zum Beispiel den Keimformansatz oder den Kommunalismus. Was sind die Unterschiede in diesen verschiedenen Konzepten? Ja, Emanuel, möchtest du vielleicht anfangen mit dem ersten Punkt? Was sind denn eigentlich so aus unserer Sicht Vorstellungen von Revolution und Transformation in der linken Subkultur heute?
Ja, ich würde vielleicht sagen, nicht unbedingt aus unserer Sicht, also wir, glaube ich, oder ich zumindest, würde es versuchen, da nochmal sagen, einen anderen Weg aufzuzeigen oder so. Da hatte auch das Gefühl, dass die Vorstellungen von Transformation in der Linken relativ vage sind, zumindest so in unserer jüngeren Generation. Mhm. Vielleicht ist es tatsächlich so, dass quasi bei den älteren 68ern und so, dass da schon noch andere Ansätze da war, aber das ist sozusagen die Diskussion, die ich jetzt eben kenne, mit also Leuten gerade jetzt jüngeren Alters, die da, weiß nicht, dann beschränken sich sozusagen darauf, dass man eben beispielsweise ein Transparent hat, auf dem steht dann Kapitalismus abschaffen für den Kommunismus, als Gott man weiß, dass man irgendwie antikapitalistisch ist, dass man irgendwie ganz woanders hin will, aber also es gibt eigentlich wirklich, es gibt keine irgendwie inhaltliche Vorstellung, wie der Weg dahin geht. Und ich meine halt schon, dass dieser Weg, also den Weg hin zum Sozialismus, Aufbau in einer anderen Gesellschaft, dass das, also das lässt sich eben nicht mit einer simplen, mit einem Fingerschnippen oder so, oder dass man sozusagen jetzt einfach, wir leben und denken jetzt alle einfach mal ganz anders, sondern das wird ein mühsamer und auch aufreibender und langer Prozess sein. Also so, das ist so meine, wovon ich irgendwie ausgehe und
ja, denke ich auch. Und interessanterweise habe ich aber auch das Gefühl, dass es doch einen sehr großen Durst auch danach gibt, nach Alternativen, weil Also gerade auch bei jungen Leuten, die vielleicht nicht schon total verbittert und enttäuscht sind, weil sie einfach schon älter sind und die Hoffnung verloren haben, dass es also einen sehr starken Durst danach gibt, irgendwie Alternativen zu den, ich sag mal, vorgegebenen Wegen, Lohnarbeit und Konkurrenz und diesen ganzen Druck, sodass es da schon einen Durst gibt, diese Alternativen kennenzulernen. Von daher, das ist ja vielleicht auch so ein bisschen die Idee von der Sendung, dass wir uns da ein bisschen so Ansätze anschauen, ne?
Ja, also ich meine, klar, das mit dem Durst, es ist ja auch präsent, also nachher wollte ich irgendwie so ein Stück von KIZ spielen, das ist also heißt irgendwie Hurra, die Welt geht unter, da wird, das ist ja eine sehr angesagte Hip-Hop-Gruppe irgendwie, und da wird sich so ausgemalt, wie es halt sein kann in einer freien Gesellschaft, freie Liebe, frei produzieren, es gibt keinen Zwang und so weiter. Und diese Sachen, die werden ja auch sehr stark ausgelebt in so linken Räumen, Jugendzentren und sowas. Also sagen, diesen Durst, den würde ich auf jeden Fall also sehr stark auch feststellen. Also da würde ich da total recht geben.
Ja, denke ich auch. Und ich meinte jetzt aber sogar nicht nur diese ganz persönlichen Sachen, dass man sich da selbst von irgendwelchen gesellschaftlichen Zwängen befreit, sondern tatsächlich auch so die Frage danach, ja, wie können wir denn eigentlich vielleicht auch besser gemeinsam wirtschaften. Also das kann natürlich mit ganz kleinen Sachen anfangen, die versuchen, regionale Produkte zu kaufen und so. Wenn es vielleicht nicht immer ganz sozusagen komplett antikapitalistisch zu Ende gedacht ist, ist schon so ein Bedürfnis, das irgendwie anders zu machen, weil man natürlich sieht, also der Kapitalismus funktioniert nicht. Es geht alles kaputt, die Welt geht kaputt, die Natur, den Menschen geht es dabei nicht gut. Meinte ich jetzt.
Ja, okay. Ja, also ich glaube, es ist auch ganz wichtig, davon auszugehen, dass diese Ansätze, also dass es zum einen das Streben heute gibt und vielleicht sowas wie eine Sehnsucht, utopische Kraft oder so, und dass es aber zum anderen auch eben viele Ansätze, Versuche, Experimente halt gibt und dass es auch auf eine Weise auch, also der Sozialismus ist auf eine Weise ganz konkret, also. Und ich denke, weil die Sache immer, da gibt es einen Satz von Marx, der sagt, also der Kommunismus, das ist die wirkliche Bewegung, die heute schon entwickelt wird, und dass man auch nur davon ausgehen kann, dass es eben nicht dieser dieser Umschwung ist, also man legt den Hebel um und plötzlich ist alles anders. Also das ist, genau, also da habe ich mich irgendwie immer davon abgegrenzt, sozusagen. Also.
Ja, finde ich sehr verständlich, also sozusagen, dass man kann nicht irgendwie eine Revolution machen und in dieses Vakuum dann einfach neue Menschen reinlegen, sondern so Verhaltensweisen müssen ja auch irgendwie erlernt werden, und das sind ja auch bestimmte Praktiken sozusagen, so wie wir jetzt vielleicht verinnerlicht haben, dass ganz viele Beziehungen, die wir haben, eben vertraglich geregelt sind und dass ich dann mein Recht habe und es wird im Zweifel vom Staat durchgesetzt und so. Haben wir ja vielleicht, wenn wir an Sozialismus denken, nochmal andere Vorstellungen, wie Menschen da zusammenlegen. Und auch vielleicht, ich würde dann zum Beispiel nicht an Verträge denken, sondern an Absprachen und Verantwortung und andere Mechanismen, dass die dann eingehalten werden und dass das funktioniert. Es ist vielleicht auch nochmal spannend, über den Begriff Sozialismus an sich, beziehungsweise nicht zu viel über den Begriff zu reden, oder mich interessiert jetzt der Begriff nicht, aber nur vielleicht ganz grob, was wir darunter verstehen oder was wir darunter nicht verstehen oder wovon wir uns da vielleicht abgrenzen wollen, auch wenn man sich die Geschichte anguckt und der Begriff ja auch schon oft verwendet
wurde. Also da habe ich auch einen Punkt noch vorbereitet, also während ich glaube, dass jetzt in der Linken heute, also in der Bewegung, der Begriff sehr vage ist, und quasi, oder das heißt, der Weg als, wie geht es zum Sozialismus, sehr vage bleibt, gibt quasi eine Vorstellung, die heute schon sehr verbreitet ist. Und das ist nämlich genau das Modell halt der Oktoberrevolution in Russland, die also von Lenin und den Bolschewiki gemacht wird. Und es wird also heute schon auch von, sage ich jetzt mal, gewissermaßen einflussreichen Gruppen vertreten, die also aus diesem trotzkistischen und stalinistischen Spektrum kommen und sich wirklich so auf Lenin beziehen. Und da meine ich eben, also, das ist erstens sehr problematisch, dieser Weg, und es wird auch nicht funktionieren, sozusagen. Und also, was Lenin und die Bolschewiki gemacht haben 1917, war halt, dass sie mit einer Avantgarde-Partei mit Waffengewalt die Staatsmacht an sich gerissen haben und dann die Idee hatten, durch Regierungsbeschlüsse, also von oben, die Gesellschaft umzugestalten, sozialistisch zu gestalten. Das haben sie Diktatur des Proletariats genannt. Ja, und haben eben sagen festgelegt, so zentralistisch, wer welche Arbeit in welcher Form zu verrichten hat. Und sind auch militärisch vorgegangen gegen die eigenen Leute, wenn die eben damit nicht einverstanden waren, was ihnen verfügt wurde.
Ja, ganz interessanter Move auf jeden Fall auch. Einerseits sich als Avantgarde zu fühlen, irgendwie so die Speerspitze, die es schon besser wissen. Andererseits dann im Namen aller Unterdrückten zu sprechen als Diktatur des Proletariats. Ja, schön. So stellen wir uns das nicht vor.
Ja, genau. Also ich meine halt, ich würde immer davon ausgehen, und das ist eigentlich nur so ein ganz billiges Grundargument gegen dieses, sage ich jetzt mal, leninistische Modell. Wenn wir eine andere Gesellschaft aufbauen, dann müssen wir das selbst machen. Also wir müssen selbst lernen, wie man sich anders zu anderen Menschen verhaltet. Also wir müssen es entwickeln, wir müssen es auch miteinander entwickeln. Und man kann Leuten nicht verfügen, dass sie sich sozialistisch zu verhalten haben. Also das ist quasi vom Prinzip her schon ein Error. Also das ist nicht denkbar.
Beim Sozialismus, da gibt es ja auch diesen Ausspruch, sozusagen freie Menschen, wie war dieser Satz genau, ein Zusammenschluss von freien Menschen,
Assoziation freier Individuen?
Ja, Assoziation freier Individuen sozusagen, dann bedeutet das natürlich auch, Entscheidungen zu treffen und das von den eigenen Bedürfnissen ausgeht.
Ja, also ich möchte vielleicht noch so zwei Punkte bringen, also ich würde immer auch sagen, dass man grundsätzlich das Geld überwinden muss. Dass das sozusagen eigentlich der Weg ist zu einer anderen Gesellschaftsform. Und dass es, also was diese Realsozialisten halt gemacht haben, die haben ja im Grunde am Geld festgehalten und dann quasi versucht, also die Warentausche, die über Geld so vermittelt wurden, halt zu planen und zu steuern. Also, und dann aber auch dieses sozialdemokratische Modell, Marktwirtschaft ohne Kapitalismus, also sozusagen auf so einer Ebene von freien und gleichen Bürgern, die trotzdem noch am Geld festhalten. Also da würde ich auch meinen, dass das nicht geht.
Auch interessant, also haben die Sozialdemokraten tatsächlich so auch genannt, weil ich dachte immer, Marktwirtschaft wäre einfach nur so die beschönigende Beschreibung von Kapitalismus, die sich also, nicht so martialisch anhört.
Es gibt da auf jeden Fall eine Diskussion innerhalb der Sozialdemokratie, also die sich ja dann natürlich auch als sozialistisch versteht an dem Punkt und also auf eine Art, also kapitalismuskritisch zumindest. Und ich meine, dass das also auf Bernstein zurückgeht und auf den Revisionismus.
Okay.
Das waren Jahre 1899.
Ja, da würde ich diesen Bernstein ja eigentlich ganz gerne fragen, wie er sich das vorstellt, Marktwirtschaft ohne Kapital. Aber gut, der ist jetzt hier nicht im Studio. Wir beschäftigen uns lieber mit den Alternativen. Also das Geld, sagst du, ist eine ganz wichtige Sache, die man da abschaffen muss. Aber am Geld hängt ja eigentlich auch noch einiges anderes dran. Also Warenproduktion, Konkurrenz. Das heißt, wenn wir das Geld abschaffen, dann müssen wir vielleicht gleichzeitig noch viele andere, sag ich mal, gelernte Verhaltensweisen auch abschaffen. Was könnte das beinhalten? Oder weißt du ein bisschen, was ich meine?
Nicht. Ist mir jetzt nicht ganz klar.
Okay, dann ist es schlecht. Nee, ich denke eigentlich ganz konkret daran, dass so ein Geld, also Geld ist ja was sehr Abstraktes und dass es ja eigentlich Dinge vergleichbar macht, die man gar nicht vergleichen kann. Und ich stelle mir vor, wenn wir das Geld abschaffen, dass wir da so eine bestimmte Vergleichbarkeit auch mit abschaffen. Und das sehe ich erstmal als was total Positives, aber vielleicht kann es am Anfang auch erstmal Angst machen, weil auch wenn man dieses ganze System kritisieren kann, sind es ja natürlich Sachen, die wir alle von Kindesbeinen an irgendwie gelernt haben. Also es gibt Geld und vielleicht gibt es gewissen Leuten ja auch Sicherheit, wenn sie wissen, ah, ich habe jetzt so und so viel Geld auf dem Konto, damit kann ich mir, weiß ich nicht, damit habe ich meine Rente sicher oder so. Vielleicht in anderen Zeiten gibt es manchen Menschen auch Unsicherheit, dass sie eben nur dieses Geld haben. Stichwort Inflation und Krise. Dann gibt es Flucht in andere Werte. sozusagen eine Gesellschaft ohne Geld würde ja dann anders funktionieren, auch um so Sicherheiten aufrechtzuerhalten. Also dass ich weiß, dass wenn es mir schlecht geht, ich auch zum Beispiel versorgt werde medizinisch, auch wenn ich nicht 1.000 Euro auf dem Konto habe, weil es vielleicht gar keine Euros mehr gibt. Das muss ja dann anders organisiert werden. An so Sachen habe ich gerade gedacht.
Ja, genau. Also das, ich glaube, da habe ich jetzt selbst nicht konkrete Vorstellungen im Kopf, aber würde irgendwie sagen, ja, man muss also auf eine weiß nicht, kommunale Art und Weise oder öffentliche Art und Weise diese Sachen vorhalten und regeln. Es muss quasi muss quasi aus der Gesellschaft, muss von jedem Einzelnen so ein Beitrag geleistet werden dazu, dass solche öffentlichen Aufgaben übernommen werden, die aber dann also die für jeden frei sind, also sozusagen der Gesundheits, wie sagt man, also die Krankenhäuser stehen dann jedem offen und man ist eben nicht bei einer Versicherung oder sowas und es ist dann klar, dass man da versorgt wird. So, ja, aber natürlich muss ein gewisser Teil der Wirtschaft also dann dafür zur Verfügung gestellt werden, dass solche öffentlichen, also Verkehrsmittel ja auch und die ganze Energieversorgung und solche Sachen, spielt da alles mit rein, und diese allgemeine Grundversorgung. Wasser, ja.
Ja, also wenn ich als Elektriker sozusagen sehe, dass irgendwo gibt es Probleme mit der Elektrizität bei meinem Nachbarn, dann werde ich das natürlich reparieren. Und wenn dann die Tochter von meinem Nachbarn Ärztin ist, dann wird die natürlich sich auch um mich kümmern, wenn ich krank bin. Ja. Wollen wir vielleicht noch ein bisschen allgemein drüber reden, wie was für Vorstellungen gab von Veränderungen der Gesellschaft? Also es gibt ja vielleicht ganz grundlegend so diese zwei Begriffe Revolution und Reform, aber man muss sich auch nicht so sehr daran festhalten. Vielleicht wie, gut, wir haben es ja eigentlich schon angedeutet, aber wie siehst du denn, was ist deiner Meinung nach eine gute Möglichkeit, Gesellschaft zu verändern?
Ja, also tatsächlich, also ich würde auf eine Weise sozusagen am Revolutionsbegriff festhalten gegen die Reform, aber ich meine es eben nicht so, dass es so einen allgemeinen Aufstand gibt, also man geht auf die Barrikaden, dann schließt man sozusagen rum, sondern ich meine Revolution eher als langfristigen, anstrengenden Prozess, wo man viel entwickeln und aufbauen muss, und das, also Revolution kommt ja quasi von der Planetenumdrehung, also und eigentlich ist quasi die deutsche Übersetzung irgendwie Umwälzung. Und so ein langer Prozess sozusagen der Umdrehung einer Gesellschaft, der aber nicht in einem allgemeinen Aufstand funktioniert. So meine Vorstellung einfach. Und also ich meine, ich würde halt sagen, es muss in der gesellschaftlichen Breite stattfinden. Es muss von jedem Einzelnen, also jeder Einzelne muss sich einfach daran beteiligen und der Einzelne muss sich einbringen und mitentwickeln. Ja, man muss also wirklich versuchen, dann da Beziehungen, Produktionsbeziehungen aufzubauen, die nicht über Geld vermittelt sind. Ja, und vor allem muss es halt heute anfangen. Also es kann nicht, man wird nicht das Kapital erstmal abschaffen und dann anfangen können, sondern es muss jetzt, also direkt sozusagen, ja. Also wir können quasi jetzt aus dem Radio rausgehen, oder vielleicht ist auch dieses Radio sogar sozusagen schon ein Anfang, weil es eben nicht, wir machen es nicht, weil wir Geld dafür kriegen, oder wir machen es auch nicht, weil also wir Werbung durch Werbung irgendwie finanziert werden oder durch den Staat finanziert werden oder so. Also wir zumindest, die das hier machen.
Weil wir die Notwendigkeit sehen.
Uns über eine andere Gesellschaft Gedanken zu machen. Also insofern ist das vielleicht auch, also dieses im Heute anfangen muss unter den kapitalistischen Bedingungen tatsächlich stattfinden, das meine ich schon, ja.
Ja, interessant fand ich jetzt auch, dass du gesagt hast, es müssen alle daran mitmachen sozusagen. Jetzt ist es natürlich so, wenn ich an die Gesellschaft denke, an heute denke, dann habe ich nicht das Gefühl, dass jetzt sofort alle sagen, ah ja, cool, ja, ich will jetzt sofort hier mitmachen, und außerdem habe ich auch wenn ich von der Arbeit komme, nach abends um 5, habe ich immer so viel Lust, noch über große gesellschaftliche Veränderungen nachzudenken. Das heißt, implizit stellen wir uns das ja dann so vor, dass es doch wieder nicht alle Leute sind, die jetzt damit gleich anfangen, aber es bedeutet ja eigentlich auch, wir müssen versuchen, das so zu machen, dass alle Leute da mitmachen können. Das heißt, es muss irgendwie an den real existierenden Lebensbedingungen auch anknüpfen.
Ja. Also ja, also sozusagen da habe ich jetzt direkt keinen Weg, sozusagen das Problem der Vermittlung irgendwie hinkriegt. Aber also ich glaube, es gibt so eine Sache, die doch einfach auch so einen Zug der Notwendigkeit dahin hat, und das ist halt irgendwie die Krise des Kapitalismus, die weltweit eigentlich schon sozusagen seit 40 Jahren immer tiefer, also mit dem Neoliberalismus angefangen hat, aber dass sie immer mehr Zusammenhänge halt rauswirft, und quasi da, wo die Leute quasi dann sprichwörtlich oder so im wahrsten Sinne des Wortes auf der Straße sitzen, dann müssen sie einfach auch anfangen, sich anders zu organisieren. Und da glaube ich, da gibt es auf jeden Fall so einen Zug der Notwendigkeit, und noch ein anderer Aspekt, der mir dazu einfach dazu einfällt und der wichtig ist, aber glaube ich, also wir gleichzeitig mit dieser Gesellschaftszersetzung, die wir halt beobachten können, gibt es halt seit jetzt vielleicht 5 Jahren also eine sehr, sehr wahrnehmbare Zunahme von rechten Bewusstsein, rassistischen und faschistischen Bewusstsein. Das ist also, ich glaube, wirklich ein qualitativer Sprung seit wirklich 5 Jahren. Also sukzessive, also Front National 25% in Europawahlen. Jetzt haben sie fast geschafft, irgendwie 2 Provinzregierungen herzustellen. In Deutschland haben wir Pegida und so weiter. Und ich glaube, dieses reaktionäre Bewusstsein, dass die Massen darauf anspringen, das kommt aus der Verzweiflung auf eine Art und aus einer Riesenangst. Und dass man, wir müssen sozusagen uns als Linke halt gegen den Faschismus stellen, aber wir können das nicht einfach, indem wir uns dagegen verteidigen oder so, sondern wir müssen halt einen Weg aus der Verzweiflung auch anbieten. Und deswegen ist es ganz wichtig, so einen positiven Weg hin zum Sozialismus und hin zu einer, dass man auch sich einfach wirklich anders ernähren und produzieren und den Lebensunterhalt produzieren kann. Das ist, glaube ich, wichtig, dass man das uns was Positives zeigt.
Ja, denke ich auch. Also sozusagen für das konkrete Handeln heute bedeutet das sowas wie jetzt faschistische, rassistische Aufmärsche und Mobilisierungen blockieren, damit die jetzt nicht auf der Straße ihre sogenannte Meinung kundtun können, als wäre es was total Normales. Das ist eine total wichtige Sache, aber das ist halt eben kurz- und mittelfristig. Langfristig ist für die Veränderung wichtig, auch sichtbare Alternativen zu fassen. Also mir begegnet es auch allzu oft in Diskussionen, sobald ich anfange, den Kapitalismus zu kritisieren, dass die Leute eigentlich das immer so verstehen wie, ja, aber die Alternative ist ja gescheitert. Und ich finde es eigentlich sehr komisch, dass es in den Köpfen so verbreitet ist, dass es irgendwie 2 Gesellschaftssysteme gäbe. Das eine hat nicht funktioniert und Kapitalismus ist zwar auch scheiße, aber es funktioniert ja, und das mit großen Anführungszeichen. Ich bringe das fast eigentlich nicht über die Lippen zu sagen, dass Kapitalismus funktioniert, weil er de facto jeden Tag zum Tod von Zehntausenden führt, was nicht sein muss, und zu vielen anderen Zerstörungen und Leiden. Aber das ist sozusagen vielleicht so die Essenz von dieser Idee, dass man rauskommt aus diesem, ja, es gab den Sozialismus, der hat nicht funktioniert und der Kapitalismus hat ein paar Probleme, aber das ist halt das Einzige, was funktioniert, dass man da schaut, nee, es gibt ja andere Arten und Weisen, auch sein Leben zu organisieren, und damit kann man auch hier im Hier und Jetzt anfangen. Ich denke auch, das ist total wichtig, weil da können dann vielleicht auch Menschen ansetzen, und das ist natürlich auch sehr kompliziert, weil es einfach nicht so leicht ist, im Kapitalismus diese Inseln aufzubauen, und Inseln eben auch nicht verstanden als total abgeschottet vom Rest der Gesellschaft, so darf es natürlich nicht sein, sondern Inseln im Sinne von hier fängt was an zu gedeihen, was irgendwie drumherum so nicht funktioniert.
Ja, also wir müssten Diskussionen jetzt vielleicht auch an der Stelle abbrechen, weil wir noch ein paar andere Punkte bringen wollen, aber einfach nur so als Bild. Ich meine, ich möchte einfach so einen Song spielen von KIZ, das ist eine so angesagte Hip-Hop-Gruppe, und da meines Erachtens zeigt die, dass sowas wie utopische Vorstellungen doch sehr verbreitet sind. Also da können wir jetzt einfach das vorspielen. Ja, ein 100-Euro-Schein, was soll das sein? Warum soll ich dir was wegnehmen, wenn wir alles teilen? Das hat mich dann doch ziemlich ergriffen, als ich das erste Mal gehört habe.
Ja, fand ich auch ziemlich gut, dass das von einem Kind gesprochen wurde. Das Kind hat sozusagen schon andere Verhaltensweisen kennengelernt und wundert sich dann nur noch über diese kapitalistische Welt. Das kann doch gar nicht funktionieren. Ja, es gibt so ein Konzept, das nennt sich solidarische Ökonomie. Emanuel, kannst du uns was dazu erzählen?
Ja, genau. Deswegen sind wir hier. Es gibt ziemlich viele, alternative Betriebe, kollektive Betriebe, Kommunen, Genossenschaften, sozusagen ziemlich viele, viel mehr als man eigentlich erstmal vielleicht meinen könnte. Also eben auch in Deutschland und auch auf der ganzen Welt. Und die haben so Prinzipien, die also einfach explizit sagen, wir brechen mit dem kapitalistischen, mit der kapitalistischen Ausbeutung, wir wollen anders leben und anders arbeiten und auch eben ein anderes Miteinander gestalten. Ich meine, in Deutschland hat das sozusagen vor allem so einen Aufwind bekommen, so einen Schub bekommen im Gefolge der 68er-Bewegung und ganz viele aus der Bewegung raus haben dann kollektive Betriebe und sowas in Kommunen gegründet, das ist ja auch bekannt. Genau, aber worum geht es jetzt da jetzt im Einzelnen bei diesen Prinzipien? Also diese solidarischen Ökonomien, die versuchen erstmal, dass man keine Hierarchien hat, keine Chefs hat, dass alle ein gemeinsames Eigentum am Betrieb haben, dass aber auch jeder Einzelne eben Verantwortung hat. So. Und jeder Einzelne sich gleich einbringen muss. Das heißt aber dann auch, man entscheidet gemeinsam also über die Belange des Betriebs. Das ist also dann das, was man halt als Plenum kennt sozusagen, also dass sich alle gemeinsam versammeln, einmal in der Woche oder sowas. Und dann wird eben diskutiert und gibt es Kontroversen, dann muss man irgendwie möglichst zu einem Konsens kommen. So läuft das halt meistens, dass das dann im Konsens entschieden wird. Und ja, typisch ist auch bei diesen alternativen Betrieben, dass es halt keine Lohnunterschiede gibt, also gleiche Lohn für alle, und dass die Funktionen möglichst rotieren und möglichst jeder einmal jede Funktion ausübt, dass sich halt keine Machtstrukturen verfestigen. Und ja, die grundsätzliche Idee ist dann, dass es eben nicht nur ums Lohnarbeiten geht, ums Geld verdienen, sondern dass halt der ganze Mensch mit seinen Bedürfnissen, seiner Individualität und seinen Wünschen auch berücksichtigt wird.
Ja. Ja, da gibt es ja auch, um mal ein paar Beispiele nochmal zu nennen, es gibt ein paar sehr, sehr große Kollektive, die so funktionieren, oder es sind zum Teil auch Zusammenschlüsse von Kollektiven, die dann in einer solidarischen Ökonomie miteinander wirtschaften. Da fällt mir zum Beispiel ein, in Venezuela, das ist glaube ich sogar die größte Kooperative, also Kooperative als jetzt ins Spanische angelehnte Begriff, im Grunde genau das gleiche wie ein ökonomisches Kollektiv. In Venezuela, die heißt Seco Sesola, ziemlich lange Abkürzung, ich weiß nicht genau, wofür es steht, aber ich glaube, da sind ungefähr 20.000 Menschen dran beteiligt und das hatte eigentlich damit begonnen, dass sie Beerdigungen, weil Beerdigungen so teuer sind, kollektiv finanzieren, weil es eben so wichtig für sie war, dass die Leute auch für ihre Art und Weise ordentlich beerdigt werden. Hat sich aber dann verändert, also das mit der Beerdigung hat, glaube ich, nicht funktioniert und jetzt ist es so, dass sie einen sehr großen gemeinsamen Markt haben, also mit Essen. Es sind Produktionsgenossenschaften oder Produktionskooperativen und Konsumkooperativen. Und es hat sich aber dann im Laufe der Jahrzehnte so ausgeweitet, dass sie mittlerweile auch ein eigenes Krankenhaus haben, was genauso basisdemokratisch oder konsens- und auf Rotation basierend funktioniert. Mhm. Und den Markt zum Beispiel habe ich gehört, da kauft man dann auch einfach ein und es wird am Ende gewogen. Also man zahlt dann einfach pro Kilo, weil es geht jetzt nicht darum, dass genau eine Mohrrübe so und so viel kostet oder so, sondern mehr oder weniger. Ja, weil sozusagen, es ist jetzt auch nicht die Verallgemeinerung des Mangels, wie man so sagt, was ja auch schon dem Sozialismus so angeheftet wurde, sondern es ist dann eben genug für alle da und es muss halt nur so ungefähr ausgeglichen werden. Vielleicht so ein bisschen als Zwischenform, als Verweis auf eine Utopie, aber eben im Kapitalismus, deshalb spielt halt Geld auch immer noch eine Rolle, aber in einer anderen Art und Weise.
Aber es ist also einfach, es zeigt, dass sozusagen auch Zusammenhänge von alternativen Wirtschaften auch konkret möglich sind. Also ich meine auch, dass eben jetzt in Rojava eben auch viele Kollektive und Kommunen aufgebaut werden, dass da jetzt die Kurden, die sich gegen, also das ist jetzt auch ganz konkret und auch militärisch irgendwie gerade wichtig so, aber genau da versuchen die Menschen sich auch ihr Leben selbst anzueignen und eben Genossenschaften, Kollektive aufzubauen.
Ja, ich denke, es gibt da einige Beispiele, auch von größeren Zusammenhängen sozusagen. Es gibt auch hier in Deutschland das Wendland, wo es auch sehr viele Kommunen gibt und die auch zusammenhängen und sich gegenseitig unterstützen, ohne Geld, ohne das aufzuschreiben, ohne sich da sozusagen drauf festzulegen, ah, wir haben euch das gegeben und so viel schuldet ihr euch, sondern sich einfach unterstützen und es funktioniert und funktioniert auch schon lange. Aber wo du jetzt Rojava angesprochen hast, ich denke, das ist auch eine wichtige Sache vielleicht. Erstmal, klar, sind das Konzepte, wo sozusagen die Menschen anknüpfen können. Es geht ums ganz normale Leben und sowas wie Revolution, haben wir ja vorher schon gesagt, verstehen wir jetzt nicht in erster Linie als Barrikaden bauen, sondern als Revolution des Alltags vielleicht. Andererseits denke ich auch, wenn man sich die Geschichte anschaut, sind solche Utopien, die einem wirklich Hoffnung geben, weil es funktioniert hat, auch leider sehr oft einfach so untergegangen, weil die Menschen ermordet wurden von anderen Systemen. Als ein Beispiel auch hier im Spanischen Bürgerkrieg, der Kampf gegen die Faschisten, aber auch staatliche Kräfte, die das natürlich, wenn es dann irgendwann sehr erfolgreich wird, das nicht dulden, dass sich da andere Systeme durchsetzen, die den Menschen eine Alternative geben zum Kapitalismus, weil der Kapitalismus braucht natürlich die Arbeitskraft und die Abhängigkeit der Menschen vom Geld. Nochmal als kleiner Nebengedanke dazu. An irgendeinem Punkt ist es vielleicht auch wichtig, diese anderen kollektiven Verhaltensweisen zu verteidigen.
Ja, also ich möchte jetzt einfach vielleicht so ganz kurz noch hinweisen, wie man sich weiter über sowas informieren kann. Also es gibt eine sehr bekannte Zeitschrift, eine Monatszeitschrift, die heißt Kontraste. Da wird also einmal pro Monat über solche Projekte berichtet. Und es werden Diskussionen geführt, die für solche Projekte eben auch selbst von relevant sind. Also die ganzen Probleme, die man eben einfach durchhangeln muss, wenn man jetzt so eine alternative Ökonomie aufbauen will. Also die Zeitschrift Kontraste, kann man auch mal im Internet gucken. Es gibt eine Veröffentlichung von einer Elisabeth Voss, das heißt Solidarische Ökonomie, ist ein Buch. Da kann man also viele Ideen und viele Projekte einfach mal nachlesen. Genau, und dann gibt es jetzt alle paar Jahre so ein Kongress zur solidarischen Ökonomie. Also du warst ja selbst auch mal bei einem.
Ja, ich war einmal da, das ist aber schon echt lange her. Ich glaube fast 10 Jahre, da war das in Berlin. Ich weiß nicht, ob da jedes Jahr stattfindet, aber das war auf jeden Fall sehr, sehr interessant, ja, weil da eben auch viele konkrete Beispiele genannt wurden. Also abgesehen von Seco Sisola gab es da auch noch Fabrikbesetzungen in Argentinien und andere Dinge.
Ja, hallo, also ich bin von Radio X und jetzt möchte ich gerne eine Frage stellen. Wo geht's bitte zum Sozialismus?
Ich glaube, es war da die 5. Tür links.
Vielen Dank. Wo geht's bitte zum Sozialismus?
Oh, da sind Sie jetzt so weit gelaufen. Ein bisschen zurück und dann, glaube ich, links.
Okay, ich versuch's mal. Vielen Dank.
Ja, und das sind wir wieder. Das war jetzt, ehrlich gesagt, auch wieder so ein kleiner Witz am Rande. Aber ja, ihr habt es, glaube ich, verstanden. Also die Sendung heißt, wo geht's bitte zum Sozialismus?
Und das ist der Witz? Gut, nein, sorry, war jetzt auch wieder ein Witz. Ach ja. Emanuel, kannst du vielleicht noch ein bisschen was zu, also nochmal ein bisschen zurückkommen auf so theoretische Ansätze. Was gibt es für Vorstellungen von Veränderungen? Ein Ansatz ist der sogenannte Keimformansatz. Kannst du was dazu sagen?
Ja, genau. Also wenn man sich mal umguckt, was gibt es für theoretische Konzepte, also das soll es ja eben auch gehen, wie man dann jetzt vom heute, vielleicht von alternativen Betrieben, Ökonomien, dann on the long run zum Sozialismus kommt oder zu einer anderen Gesellschaft. Also ein Ansatz, der so ein bisschen verbreitet ist oder wo viele Leute vielleicht darum diskutieren, der sogenannte Keimform-Ansatz. Das findet man ganz einfach im Internet zugänglich auf www.keimform.de. Das ist ein Blog, wo viele Leute schreiben und wo es auch viele Verweise dann auch gibt und Texte eingestellt werden, die diese Überlegungen ausarbeiten. Ist aber so ein bisschen auch eine theoretische Schule. Ja, die bauen eben auf einer Kritik der Warengesellschaft auf, bauen auf einer Kritik von dieser bolschewistischen Machtergreifungsidee auf und haben dann jetzt eine Theorie, eine Transformation über Keime also quasi erstmal Nischenkeime im Kapitalismus, aber die dann halt so, eben wie ein Keime halt sagt, wachsen und sich dann ausbreiten, netzwerkartig. So, genau. Also das ist also der Keim vom Ansatz.
Ja, das, wo du gerade auch Nische und Risse gesagt hast, erinnert mich das sehr stark auch an John Holloway, der hat da auch zwei Bücher geschrieben, die sozusagen das theoretisch beleuchten. Das eine heißt, die Welt verändern, ohne die Macht zu ergreifen. Und das zweite, was ein bisschen aktueller ist, heißt, Kapitalismus einreißen, wo er auch sagt, also im Grunde geht es darum, diese verschiedenen Risse zu produzieren und die können sich dann in bestimmten Situationen auch verbinden und zu größeren Rissen werden sozusagen, bis dann der Kapitalismus irgendwann einfach komplett zerbricht.
Ja, also kann man durchaus sagen, dass es durchaus verschiedene theoretische Ansätze gibt der Transformation, wie man es jetzt im Einzelnen nennen will, der Umwelt und der Gesellschaft. Und dass man sich da durchaus also schon einlesen kann und sozusagen beschäftigen kann mit diesem Thema, dass viele Leute das tun. Ich versuche jetzt einfach mal ganz kurz den Keim vom Ansatz, also die Grundprinzipien so zu erläutern, damit man das so ein bisschen drauf hat. Dass wir es ein bisschen einfach bringen, so als Inhalt.
Ja, danke.
Ja. Also so der Ausgangspunkt von dem Keimform-Ansatz ist ein bisschen speziell und die ging ganz stark aus von Open-Source-Projekten. Also was man im Internet kennt, wie auch eben Wikipedia funktioniert, dass also es gibt quasi ein gemeinsames Projekt und jeder ist frei, einen Beitrag zu leisten. Jeder entscheidet sich auch frei, welchen Beitrag er in welcher Form leistet und quasi durch dieses netzförmige oder netzwerkartige so ist dann die Idee, wird dann gewährleistet, dass halt das Richtige rauskommt, also quasi durch gegenseitige Überprüfung, gegenseitige Rückmeldung und so ein, also Selbstorganisation, die netzwerkartig so vermittelt ist, ohne dass es eine zentrale Planungsinstanz gibt. Das ist quasi das Modell aus, sag ich jetzt mal, Wikipedia, was ja anscheinend auch sehr gut funktioniert. Also jeder schaut gerne auf Wikipedia nach und das wollen die jetzt quasi in die wirkliche Wirtschaft so ein bisschen übertragen.
Interessant. Also die gehen eigentlich davon aus, was es schon gibt und beschreiben das nur theoretisch und sagen nochmal, Moment, was uns immer gesagt wird, alle sind egoistisch, man macht nichts umsonst, so, man muss für alles bezahlt werden, es muss einen Vertrag geben. Das stimmt eigentlich gar nicht. Ganz viele Aspekte unserer heutigen modernen Welt funktionieren schon so, dass Menschen freiwillig machen. Stimmt, auch der Browser, den ich benutze, Mozilla, Firefox, ist nicht von einem Unternehmen hergestellt, sondern Leute haben das freiwillig entwickelt.
Ja, genau. Und also sozusagen in Analogie, also zu den Sprießen und Wachsen von solchen Open-Source-Projekten, die ja auch zunehmen und dann immer mehr Leute und immer mehr beitragen, immer mehr Nutzer und so weiter, stellen sich dann eben auch vor, dass jetzt eine wirkliche materielle, also stoffliche Produktion auch sprießen und wachsen kann und sich so verbreiten kann. Und dass man aber halt dafür im Heute schon ansetzen kann, also das ist so die Idee. Ich muss jetzt, glaube ich, noch einen kurzen Begriff bringen, den die immer verwenden. Das ist nämlich der Begriff der Commons. Und gut, noch genauer gesagt der sogenannten Peer Commons. Also ich möchte jetzt einfach kurz das vorlesen, weil die Formulierung ist ein bisschen haarig. Commons sind gemeinschaftlich hergestellte und gepflegte Güter. Dabei geht es vor allem um das Commoning, das heißt die sozial geregelte Commons-Praxis. Also das Commons ist also die gemeinsame soziale Praxis, also das Miteinander. Und dann jetzt kommen Sie zum Peer. Peer bedeutet gleichrangig und verweist auf die Peer-Produktion, also eine Produktionsform, an der sich alle gleichrangig beteiligen können. Merkmale der Peer-Commons sind Beitragen statt Tauschen, also diese Freiwilligkeit, Besitz statt Eigentum, also man schließt andere nicht von seinem Eigentum aus, sondern hat vorübergehenden Besitz, Selbstentfaltung statt Selbstverwertung, Selbstorganisation statt Fremdbestimmung. Ja, so. Also immer ganz starke Betonungen der Freiwilligkeit, der Möglichkeit der Selbstorganisation und sowas. Und das aber durch die Gegenseitigkeit, indem man in der freiwilligen Produktion an den Nutzen des anderen Menschen denkt, dass dadurch so eine Art Synergie, sage ich mal, entsteht.
Und ein Punkt da, der zweite Punkt war Besitz statt Eigentum. Ich weiß nicht, ob das so selbsterklärend ist. Kannst du darauf kurz eingehen?
Ja, also eigentlich meinen die Privateigentum, also da an der Stelle. Also die meinen jetzt nicht einfach Eigentum generell, kann ja auch sowas wie ein gemeinschaftliches Eigentum sein oder so, dass man einfach gemeinsam die Lebensmittel herstellt und so. Und die meinen dieses Ausschließende, meinen auch so ein bisschen kein Kollektiveigentum, dagegen stellt sich auch, das wäre halt das Modell der Sowjetunion, dass dann der Staat alles besitzt und die Individuen so anordnet, was sie tun sollen. Genau, das meint so ein explodierendes, ausschließendes Eigentum, das meinen Sie da?
Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass es vielleicht darauf abzielt, dass Eigentum auch sowas ist wie, ich kann der Eigentümer von einer Wohnung sein, aber der Besitzer ist derjenige, der drin wohnt zum Beispiel. Also dass sozusagen,
ja, ja.
Dass ich ein Recht habe auf die Sachen, die ich irgendwie dann auch benutze, aber nicht noch auf unglaublich viel mehr oder dass mir ganz viel Land gehört oder so. Vielleicht ist es einfach auch eine total wichtige Sache für utopische Praxen, dass dieser Eigentumsbegriff oder Besitzbegriff, dass es da einfach mehr gibt als das, was wir heute so kennen, als irgendwie staatliches Eigentum und privates Eigentum, sondern dass es da auch ganz viele andere Formen gibt, die wir vielleicht einfach, an die wir nicht denken, weil wir eben nur in diesen Formen denken, die wir so gewöhnt sind in unserem Alltag. Ja. Okay, gehen wir nochmal ein bisschen weiter, oder?
Ja. Also, was heißt weiter?
Wo geht's denn jetzt zum Sozialismus? Ich dachte nach vorne.
Ja, ich dachte, beziehungsweise die eine hat ja gesagt, die fünfte Tür links.
Ach so, ach Mist, ich war in der vierten. Ja, okay, egal, ich gehe dann einfach in die fünfte nachher.
Ja, aber also man muss vielleicht dem Keim vom Konzept eben noch sagen, dass die, also das hatte ich einfach, haben vielleicht auch schon gehabt, aber dass es ein Ansatz ist der Transformation, dass diese Keimformen sich entfalten, immer unabhängiger werden von der Warenproduktion und dass sie dann, also es geht schon darum, dass dann irgendwann der Kapitalismus aufgehoben wird. Das ist so die Idee eigentlich, ja. Und wie man da hinkommt und das, darüber wollen die halt nachdenken. Und da gibt es noch einfach ein bestimmtes Argument, also der Kapitalismus wird an der Stelle aufgehoben, wo er halt in die Krise kommt und wo dann er die Leute nicht mehr ernähren kann. Und deswegen die bis dahin schon gewachsenen Peer Commons, also diese Netzwerke, sozialen Netzwerke, können dann einfach die Lebensmittelproduktion, die Reichtumsproduktion übernehmen. Und so die Leute kommen dann quasi einfach vom Kapitalismus sozusagen zu den Commons-Projekten, machen damit und dann ist alles anders so ein bisschen. Also Es gibt dann so ein langsames Wachsen und irgendwann aber schon halt die Krise und das Abwerfen der alten warenförmigen Produktion.
Ja, ich denke mal, Krisen wird es genug geben, die kommen ja auch immer wieder. Also daran wird es dann nicht mangeln. Wenn wir es also schaffen, diese Alternativen aufzubauen, dann können wir vielleicht ein paar Leute während so einer Krisenzeit dazu holen.
Wo geht's bitte zum Sozialismus? Links lang. Bist du da sicher?
Ja.
Okay, vielen Dank. Also dann machen wir einen zweiten Versuch. Wo geht's bitte zum Sozialismus?
Da könnten Sie vielleicht mal den Axel Honneth fragen. Das ist dieser Suppenkasper der Sozialphilosophie.
Kannst du das noch ein bisschen konkretisieren?
Der hat da so ein Buch geschrieben und enteignet damit der Klasse den Sozialismusbegriff.
Wie heißt dieses Buch eigentlich?
Die Idee des Sozialismus, Versuch einer Reaktualisierung.
Und ich habe gehört, dass er da eigentlich nur den Bernstein, Eduard Bernstein aus dem Jahre 1900 neu auflegt. Kannst du da mehr dazu sagen?
Nein.
Nein.
Alles klar, dann vertiefen wir das jetzt in das Ende.
Ja gut, also die Idee des Sozialismus, das war einfach jetzt ein Buch von Axel Honneth, der jetzt, glaube ich, dieses Thema aus einer ganz anderen Richtung als wir jetzt behandeln möchte. Gut, kann man jetzt vielleicht gar nicht so sehr drauf eingehen, weil sonst unsere Sachen nicht mehr so vorkommen, also aber einfach nur sozusagen der Hinweis, dass es da auch aus einer sozialdemokratischen, liberalen Richtung heute Überlegungen gibt und die grundsätzlich schon sozusagen dieses Bestreben nach einer anderen Gesellschaft teilen, aber eben das Geld nicht abschaffen wollen. Also Axel Honneth ist da von dieser Sorte einfach ein Vertreter. Ja.
Aha, interessant. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber gut, müssen wir jetzt vielleicht auch nicht drüber weiterreden. Wir haben auch nur noch so 8 Minuten. Es gibt noch ein anderes Konzept, was vielleicht interessant wäre, sich anzuschauen. Das fällt unter dem Stichwort Kommunalismus. Kommunen kennen wir ja schon mal. Was ist denn Kommunalismus?
Ja, also das ist ein Ansatz, der meines Erachtens, weiß nicht ganz genau, aber ich glaube erst so seit circa 10 Jahren oder sowas entwickelt wird. Und das Wort Kommunalismus ist ja auch vielleicht relativ unbekannt, aber die beziehen sich eben sehr stark auf eine kommunale Struktur, also auf kommunale Zusammenhänge, in denen die Gesellschaftsveränderung stattfinden soll.
Also Städte oder so.
Ja, Städte, Regionen. Mhm. Also sozusagen das Wichtige ist halt die lokale Ebene, weil sie halt sagen, dass dass man sowas wie eine wirkliche Demokratie und eine wirkliche Auseinandersetzung über Arbeitsteilung, Bedürfnisse, Produktion, also erstmal sozusagen nur auf einem regional begrenzten Horizont halt hinkriegen kann.
Hm. Ach ja, war das nicht in Griechenland da, wo der Begriff Demokratie herkommt, nicht auch so, dass es eigentlich immer Städte waren?
Stimmt, ja, das ist ein, ja, auf jeden Fall, also das hat da gibt es also, glaube ich, auch diese Sache, dass eben Demokratie nur auf lokaler Ebene, wie eben in Griechenland, so wird immer gesagt, so funktionieren kann. Mhm. Aber das eigentliche historische Vorbild von diesen Kommunalisten ist quasi die Pariser Kommune von 1871.
Ja, ja, klar. Nee, das dachte ich mir jetzt auch. Ich meine, die griechische Demokratie, da waren ja auch irgendwie 80% der Menschen ausgeschlossen. Es war ja dann nur so eine kleine Oberschicht, die dann frei war unter seinesgleichen. Seines, nicht ihresgleichen. Ja. Magst du noch ein bisschen mehr dazu erzählen?
Ja, ja, genau. Also die Pariser Kommune, das war, also wie gesagt, 1871. Und das wird schon von vielen so als Ausgangspunkt ihrer Überlegungen genommen, weil dort, da wird eben gesagt, da haben die Arbeitenden und Bürger von Paris einfach ihre Geschicke selbst in die Hand genommen und haben also alle öffentlichen Aufgaben sehr, sehr demokratisch halt gestaltet. Und es hat da im Grunde keine Staatsgewalt mehr gegeben, also keine über der Bevölkerung abgehobene, bewaffnete Staatsgewalt. Das haben die wirklich halt geschafft zu überwinden. Karl Marx hat also darüber ein Buch geschrieben, das heißt also Der Bürgerkrieg in Frankreich, und das kann man sich mal durchlesen, das ist sagen der Text, der eben die Pariser Kommune beschreibt, so der relevante Text, und da schreibt Karl Marx, die Kommune von Paris war die endlich entdeckte Form, in der also der Kommunismus dann stattfinden kann, wirklich. Mhm. Ich möchte jetzt ganz kurz was vorlesen, wie die Kommune ausgesehen hat. Die meisten Historiker, die sich mit dem Charakter der Kommune auseinandersetzen, betonen, dass hier überhaupt zum ersten Mal die Arbeiter dazu übergingen, ihr Geschick in die eigene Hand zu nehmen, und dass das, was aus den wenigen Monaten, nur 3 Monate, in denen die Kommune Bestand hatte, überliefert ist, ohnehin nur erste Schritte für einen viel umfassenderen Prozess der Umwälzung hätten sein können. Die Selbstverwaltung von Paris wies in folgende Richtung: Selbstbewaffnung, Selbstverwaltung der Arbeiterkollektive, die in einer föderativen Struktur selbst einen Rat wählen, der aus Delegierten besteht, die über öffentliche Angelegenheiten beraten. Die Delegierten waren ständig den Volksversammlungen Rechenschaft schuldig und wurden durch öffentliche Diskussionen beraten und kontrolliert. Es ging dahin, dass die Arbeiterinnen über die Probleme der Produktion und der Verteilung selbst beraten und sie lösen würden. Es ging hin zu einer kollektiven Aneignung und Verwaltung der Produktionsstätten, zu einer Entfernung der religiösen Elemente aus der Erziehung und aus den Schulen, und es wurde gebrochen mit der Vorstellung von der gesetzlich verankerten Familie. Mhm. Das war jetzt ein Zitat aus einem Aufsatz von Lukas Ruhlfeld zur Pariser Kommune, und aus der Broschüre Kunstspektakel Revolution Nummer 4. Das findet man im Internet auch, wenn man einfach Kunstspektakel Revolution mal googelt.
Okay, also das heißt, die befreite Gesellschaft hat also nicht nur was damit zu tun, dass sich die Arbeitsbedingungen verändern, die Eigentumsverhältnisse verändern, sondern auch tatsächlich sowas wie ein Familienmodell und allgemein, wie die Menschen zueinander stehen. Und dann hat es nur 3 Monate gedauert. Was ist denn dann passiert?
Also im Grunde hat es ein ziemlich schreckliches Massaker gegeben von der Frankreicher Zentralregierung, die Deutschen standen mitten im Heer eigentlich die ganze Zeit vor Paris. Deutschland hatte Frankreich im Krieg besiegt. Die Pariser Kommune hat sich dann bilden können und auch bilden müssen, weil die ganze Versorgung nicht mehr geklappt hatte. Und die Deutschen haben gewartet und die Frankreicher Armee, die Armee von Frankreich, hat ein blutiges Massaker an der Pariser Kommune verübt und dann damit diese erste Selbstregierung der Menschen niedergeschlagen hat. Blutchen niedergeschlagen.
Ja, sowas habe ich schon gedacht.
Okay. Also, um es nur ein bisschen theoretisch noch und politisch so einzuordnen, also es gibt also eine Bewegung des Rätekommunismus und Rätedemokratien, die sich sehr stark eben auf dieses Ereignis der Pariser Kommune immer wieder beziehen. Also Rätedemokratie als qualifizierte Form von Demokratie mit Rückvermittlung von Beschlüssen und Delegierten, die also aus dem Bereich der Menschen selbst kommen und nicht sozusagen so abgehobene Abgeordnete oder Repräsentanten sind. Und ähnliche Formen hatten wir tatsächlich auch erstmal in der Sowjetunion, bis die Bolschewiki die Räte niedergeschlagen haben, oder auch in der Novemberrevolution 1918-19 in Deutschland. Und also da gibt es so einen historischen Strang oder Bewegung des Rätekommunismus, der sich von der Kommune herleitet.
Mhm. Mich erinnert das Ganze jetzt auch noch an eine neuere Form der Politik in Mexiko, in Südmexiko, in Chiapas, wo es die zapatistische Bewegung gibt, oder die neo-zapatistische Bewegung, die auf ähnliche Art und Weise vielleicht sogar funktioniert. Die nennen sich nicht Räte, aber ist auch ein sehr interessantes System von Regierung, ganz anders als die Regierung, die wir haben, wo also unterschiedliche Menschen immer wieder in der Regierung sind und es rotiert und auch Entscheidungen gemeinsam getroffen werden.
Ja.
Ich glaube, unsere Zeit ist bald zu Ende, kann das sein?
Ja, also ich möchte jetzt einfach nur ganz kurz noch einen Hinweis geben, wenn man sich weiter über den Kommunalismus und umschauen will, kann man entweder auf www.marx-forum.de gehen oder Texte von Wolfram Freundschuh über die internationale Kommunalwirtschaft nachlesen auf www.kulturkritik.net. Du wolltest noch was über Projekt A erzählen.
Ja, genau. Mir kam noch die Idee, es gibt einen Film, der jetzt in die Kinos kommt, der heißt Projekt A. A steht für Anarchismus. Der will so ein bisschen dieses Klischee von den bösen, vermummten AnarchistInnen aufheben und auf ja, so verschiedene Ansätze hinweisen, die eigentlich ziemlich genau in die Richtung gehen, über das, über was wir hier gerade gesprochen haben. Und der Film ist selbst organisiert und selbst produziert von vom anarchistischen Medienkollektiv. Der wird wahrscheinlich im Februar nach Frankfurt auch kommen. Es ist noch nicht ganz sicher, wo. Aber wenn euch was dazu interessiert, dann gebt doch einfach mal im Internet bei einer Suchmaschine Projekt A ein.
Alles klar. Ja, dann gucken wir, ob wir da vielleicht auch nochmal, ob wir dieses Projekt A dann auch nochmal in die Sendung einbeziehen können. Jetzt ging es irgendwie so schnell vorhin mit dem Kommunalismus und ich konnte eigentlich nur mehr darauf hinweisen, wo man das findet. Und halt, dass es dass es historisch sich auf die Pariser Kommune immer rückbezieht. Und also vielleicht nur noch mal ganz kurz so die Grundidee der Kommunalisten. Also zum einen geht es eben darum, dass es eine Rätedemokratie ist, die aber nicht nur eine politische Form ist, also dass sich quasi kapitalistische Betriebe dann sich über Räte miteinander vernetzen oder so, sondern dass diesem kommunalistischen Ansatz, dem geht es also tatsächlich schon darum auch, die Wirtschaft anders zu gestalten und tendenziell eben nicht mehr über Geld auszutauschen. Und der Grundausgangspunkt ist dabei immer, dass man halt im Konkreten ansetzen muss, also quasi so heute, aber dass es nicht so nischenförmig und keimzellenartig sein kann, wie jetzt bei diesem Keimformansatz, sondern dass es schon auf so einer größeren Ebene sein muss, also auf einer, dass quasi tatsächlich ein Stoffwechsel etabliert werden kann, der die ganze Subsistenz, die erstmal die Lebensmittel, die für den Lebenserhalt als solche notwendig sind, produziert werden. Und dass auf dieser Ebene der notwendigen Arbeit und Subsistenzwirtschaft, da baut man alles weitere drauf auf.
Da stellt sich mir eigentlich die Frage, wie man dann auf diese große Ebene kommt, ohne vorher auf dieser kleineren Ebene zu sein. Aber ich denke, diese kleineren Ebenen, die schließen sich ja dann noch zusammen. Aber da bin ich vielleicht dann auch einfach auch eher ein Anhänger dieser Keimform-Sache.
Gut, also ich hoffe, wir haben jetzt heute in dieser Sendung euch einige Wege über den Sozialismus aufzeigen können. Ja, und damit verabschieden wir uns. Also hier ist Emanuel und Tobi.
und Alex und Olli und der Peter. Aber auch die Rita nicht vergessen. Dann können wir einfach mal Tschüss sagen, oder?
Ja, tschüss und bis nächsten Mittwoch wieder um 16 Uhr beim ABX Magazin.
Tschüss.
ABX Magazin.
Verstehst du die Welt nicht mehr? Mach dir keine Sorgen, wir tun es auch nicht, aber mir fällt immer.
Wo geht's bitte zum Sozialismus?